Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Zürich Schaffhausen. Amokalarm in mehreren Schaffhauser Schulhäusern. Die Polizei hat einen Verdächtigen verhaftet. Ein riesiger Unterschied. Die Strafanträge für die Frau, die zu Weil ein Mädchen zu Tode geschüttelt hat, liegen weit auseinander. Einen Tag lang Befragungen. Krawallmacher vom Zentral müssen beim Staatsanwalt antraben. Und er will seinen Sitz verteidigen. Der freisinnige Zürcher Ständerat Felix Gutzwiler stellt sich im Regionaljournal zum Wahlinterview. Das Wetter morgen. Der Himmel ist zuerst noch Nebel und Wolken verhangen, dann drückt die Sonne durch. Am Nachmittag gibt es 16 bis 20 Grad. Am Mikrofon Oliver Futter. In 5 Schaffhauser Schulhäusern ist heute Nachmittag Alarm wegen einem möglichen Amokläufer ausgelöst worden. So zum Beispiel in der Kantonsschule, dem Bachschulhaus und der Gewerbschule. Die Lehrerinnen und Lehrer haben die Anweisung bekommen, um mit den Schülern in den Schulzimmern zu bleiben. Zum Teil haben sie die Türen abgeschlossen und verbarrikadiert. Der Patrick Capretz von der Schaffhauser Polizei.
Um die Viertel ab 2 heute Nachmittag haben mehrere Passanten auf die Einsatzzentrale der Schaffhauser Polizei angerufen. Sie haben beobachtet, wie im Bereich der Bushaltestelle Froberg ein junger Mann mit einer Schusswaffe hantiert haben soll. Wir haben die Meldung sehr ernst genommen, dementsprechend ein grösseres Sicherheitsdispositiv aufgezogen. Weil in diesem Gebiet mehrere Schulhäuser sind, haben wir die mit Polizeieinsatzkräften bestückt. Und um die 3 herum hat im Bereich der unteren Pestalozzi-Strasse der mutmaßliche Waffenträger können angehalten und in die Polizeihaft genommen werden.
Im Moment wird der Mann befragt, im Vorfeld hat es keine Drohungen gegen irgendeine Schule, Schaffhausen. Grosse Differenzen bei den Strafanträgen im Prozess wegen Kindsmisshandlung und Tötung vor dem Bezirksgericht Pfäffiken. Der Staatsanwalt verlangt, dass die 27-jährige Anklagte 16 Jahre ins Gefängnis muss. Ihre Verteidiger fordert 2 Jahre bedingt. Sonja Schmidtmeister.
Für den Staatsanwalt ist klar, was passiert ist im Mai 2006 im Zürich-Oberland in dieser Wohngemeinschaft vom Sektenguru, das ist nicht ein klassischer Schüttelfall. Es geht nicht um einen Säugling, es geht um ein knapp 5-jähriges Kind, das für sein Alter viel zu klein und zu leicht war, nur noch Haut und Knochen. Die damals 22-jährige Anklagte hat das Mädchen so fest geschüttelt, dass es Stunden später im Spital an einem Schädelhirntrauma gestorben ist. Ein Tod, den sie durch ihr Handeln in aufgenommen habe, findet der Staatsanwalt und redet darum von vorsätzlicher Tötung. Der Verteidiger hingegen sieht das als Unfall. Nie wäre seine Mandantin auf die Idee gekommen, dass das Kind durch Schütteln sterben könnte. Darum habe sie die Folgen von ihrem Handeln gar nicht können erkennen. Aber es geht ja auch noch um das grausame Erziehungs- und Strafsystem, das die Anklagte 2 Jahre lang mitgetragen hat. Für den Staatsanwalt trägt sie darum die gleiche Verantwortung wie der Vater der beiden Kinder, die in diesem Haushalt gelebt haben, und eine heute pensionierte Sozialpädagogin. Die beiden hat das Geschworenengericht wegen schwerer Körperverletzung das letzte Jahr zu 9,5 und 7 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Der Verteidiger hat sich auf den Standpunkt gestellt, dass man seiner Mandantin nicht das Gleiche vorwerfen kann, weil sie selber nur selten gestraft hat und weil sie total abhängig war von dem Mann. Das Gericht muss die Argumente jetzt gewichten und entscheiden, für was es die Frau wie fest bestrafen will. Die Anklagte selber hat im Schlusswort heute nochmals gesagt, dass sie alles bereut.
Sonja Schmidtmeister. Das Urteil in dem Fall wird morgen bekannt geben. Die Zürcher Staatsanwaltschaft befragt zurzeit 46 junge Männer und Frauen, die Polizei nach der Wochenendkrawalle in der Stadt Zürich festgenommen hat. Vorgeworfen wird ein Landfriedensbruch, Gewalt und Sachbeschädigung. Die meisten der Verdächtigen werden im sogenannten Schnellrichterverfahren beurteilt und auch gestraft. So schnell verfahren, sei ganz im Sinn der Polizei, sagt der Stadtpolizeisprecher Marco Cortesi.
Die Polizei fordert ja schon seit längerem, dass man eben Massnahmen direkt und unmittelbar ausspricht. Das heisst, dass eben das auch sofort wehtut und nicht erst nach einigen Wochen oder Monaten irgendein Verfahren in Gang kommt, sondern dass es eben unmittelbar ist und dass dann eben jemand vielleicht am nächsten Tag in der Schule oder am Arbeitsplatz fehlt.
Das sei eine abschreckende Wirkung und sei darum präventiv sinnvoll. 43 weitere Verdächtige hat die Polizei nach der Krawall wieder freigelassen. Sie werden im Laufe der Woche dann von der Staats- oder von der Jugendanwaltschaft vorgeladen. Zuerst am Bellevue, dann am Zentral. Zum zweiten Mal hintereinander hat es am Wochenende in Zürich also massiv getatscht. Krawallmacher haben sich mit der Polizei eine Strassenschlacht geliefert. Darüber, was hinter diesen Ausschreitungen könnte stehen, hat der Roger Steinemann mit dem Zürcher Politiker und Sozialwissenschaftler Richard Wolf geredet.
Herr Wolf, schon wieder ist es in der Stadt Zürich zu Krawall gekommen. Die Leute fragen sich, was ist da los? Haben Sie eine Antwort auf das?
Ich denke mir, dass verschiedene Phänomene zusammenkommen. Das eine, das am Bellevue war, das war klar auch eine Forderung nach Räumen für Party, für Freiräume, für unkommerzielle Räume. Und im Nachhinein gibt es natürlich, wie soll ich dem sagen, Trittbrettfahrer ist einmal ein erster Versuch, das zu beantworten. Oder Leute, die das auch zu einem Anlass nehmen, um nachher rein wegen der Unruhe auf der Straße eigentlich mitzumachen.
Sie haben von Trittbrettfahrern geredet. Es dunkelt einem wie so eine Spirale, die jetzt hier losgetreten worden ist. Muss man denn davon ausgehen, dass jetzt das einfach so weitergeht, wie es jetzt ist, also dass jedes Wochenende praktisch zu so Auseinandersetzungen kommt?
Nein, das glaube ich nicht. Das wird schnell wieder abflauen. Das ist, ich denke, was bleiben wird, ist eine Forderung von den Partyleuten, von den nicht kommerziellen Veranstaltern nach Ort, wo man in Ruhe kann feiern kann. Das wird bleiben.
Wie ist denn die Befindlichkeit überhaupt von diesen Jugendlichen, dass die Konfrontation mit der Polizei suchen?
Ich kann mir schon vorstellen, dass es auch unter den heutigen Jugendlichen sicher einige gibt, die tatsächlich das Gefühl haben, sie kommen zu kurz, sie werden benachteiligt, sie wollen auch einmal protestieren gegen ihre alltäglichen Lebensumstände, die ein bisschen diffus vielleicht sind, wo sie vielleicht im Beruf zu wenig Chancen haben oder weiterkommen oder nicht anerkannt werden. Das kann schon sein, dass da Frustrationen aufgebaut worden sind, wo man muss anschauen, wo man muss angehen. Wobei ich jetzt nicht behaupte, dass das alles Frustrierte sind, sondern das sicher, es spielen ganz andere Faktoren auch noch rein. Vielleicht eine allgemeine Antipathie gegen die Polizei, weil sie auch schon Erfahrungen gemacht haben mit Kontrollen und so weiter. Da kommt Verschiedenstes zusammen.
Der Soziologe Richard Wolf auf Fragen von Roger Steinemann. Das Zürcher Kantonsparlament hat den ersten Teil des neuen Strassengesetzes beraten. Das regelt zum Beispiel, von wo das Geld für neue Strassen oder Strassensanierungen kommt und wie viele Kompetenzen Grossstädte Zürich und Winterthur bei der Strassenplanung in Zukunft noch haben sollen. Neu hat der Kantonsrat heute ökologische Grundsätze ins Strassengesetz aufgenommen. Einer sagt, dass der öffentliche Verkehr im Kanton an erster Stelle kommen soll. Die SP-Kantonsrätin Sabine Ziegler hat sich dafür stark gemacht.
Die Straße wird auch von anderen Nutzer und Nutzerinnen gebraucht. Und das ist richtig so. Und wer soll wirklich Priorität Nutzer und Nutzerin sein? Für uns ist es klar, dass wir den Straßenraum sehr dicht nutzen wollen. Und was gibt es noch dichter als ein Bus oder ein Tram?
Um die Wurst geht es aber erst am nächsten Montag. Dann zeigt sich im Kantonsrat, wie fest Städte Zürich und Winterthur ihrer heutigen Planungshoheit eingeschränkt werden. Je nach Ausgang ist es möglich, dass das Gesetz am Schluss abgelehnt wird oder das Referendum dagegen ergriffen wird. Regionaljournal Zürich Schaffhausen, es ist 21 Minuten vor 6.
Entscheidung 11.
Die eidgenössischen Wahlen auf Schweizer Radio DRS.
Im Regionaljournal empfangen wir die und die nächste Woche Zürcher und Schaffhauser Ständeratskandidatinnen und Kandidaten. Der erste in diesem Interviewreigen ist heute der bisherige Zürcher FDP-Ständerat Felix Gutzwiler. Er ist vor 4 Jahren neu in Ständerat gewählt worden. Vorher war er 8 Jahre lang Nationalrat gewesen. Der 63-jährige Felix Gutzwiler leitet an der Universität Zürich das Institut für Sozial- und Präventivmedizin. Er ist verheiratet und wohnt in Zürich. Er ist jetzt im Bundeshausstudio von Radio DRS zu Bern. Das Gespräch mit ihm dort führen Hans-Peter Künzi und Margit Meier.
Willkommen im Bundeshausstudio, Felix Gutzwiler. Sie wohnen in der Stadt Zürich. In der Stadt Zürich kann man verschiedene Arten von Strom beziehen. AKW-Strom, Wasserkraftstrom, auch reiner Solarstrom. Der ist am teuersten. Und ein Mix. Welchen Strom beziehen Sie?
Ich habe den zweiteuersten in der Wasserkraft.
Warum?
Weil ich von da ein bisschen mehr zahlen und etwas beitragen ist sinnvoll. Ich habe auch gleichzeitig umgestellt meine alte Heizung auf eine kleine Geothermieanlage. Und das finde ich wunderbar, wenn ich am Morgen unter der Dusche stand, das Gefühl zu haben, die Wärme kommt aus meinem eigenen Boden. Das ist ein super Gefühl.
Energie und Strom ist ein Thema, das wir vertiefter jetzt darüber diskutieren. Seit der Atomkatastrophe in Japan geht es auch bei uns um die grosse Frage Atomausstieg, ja oder nein. Sie sagen ja, aber. Das heisst, dass ja mit einer Hintertür keine Reaktoren von der jetzigen Generation, aber künftige sollen möglich sein. Warum kein sauberer Schnitt?
Ich mache einen sauberen Schritt. Ich sage sogar, nicht einmal ja, aber ich sage sogar, es braucht einen Doppelumstieg. Wir reden nämlich immer nur vom Nuklearen. Mir ist mindestens so wichtig die Klimathematik, die jetzt wieder vergessen geht. Und ich habe auch Vorstöße ganz konkret dorthin. Wir müssen heute eine Energiepolitik definieren, die beide Risiken abwehrt für die Zukunft, sowohl das nukleare Restrisiko, aber eben auch nicht der Teufel mit dem Belzebub austreibt sozusagen und die Klimaerwärmung auf der anderen Seite fördert. Das heisst, wir müssen neue Technologien haben. Die ETH hat kürzlich vor 2 Wochen ein Konzept vorgelegt, wie man das machen kann. Man kann es machen, wenn man einen wirklichen gesellschaftlichen Effort macht. Man kann es vielleicht nicht morgen machen, aber man kann es vielleicht auf 2,40 gehen, 2,34 hat der Bundesrat gesagt, kann man es machen. Und ich glaube, die Schweiz wäre wohl beraten als ein Reichsland, gleichzeitig als ein Land von der Innovation, in diesem Bereich ein Technologiepionier zu werden und zu schauen, dass man die Doppelumstellung kann anbringen im Sinn von der Nachhaltigkeit auch für die nächsten Generationen.
Können Sie dann irgendwie definieren, was so ein neues AKW, ein neues Kernkraftwerk, was das muss besser können, was wirklich muss, in welchen Beziehungen das wirklich muss besser sein als ein heutiges, dass man es dann sagt, mal, das können wir jetzt bauen?
Ich glaube, daran ist ja die Kommission, wenn man so will, gescheitert. Ich bin ja nicht in dieser Kommission. Meine Kollegen, aber auch die Energiespezialisten sagen, dass man schliesslich nicht schlüssig vorab kann definieren, welche Innovationen entstehen. Das ist ganz grundsätzlich so.
Aber Politik muss eine Zielvorgabe geben. Frau Diener zum Beispiel, Ihre Ständeratskollegin, die kann das, die hat gesagt, wenn man wieder überhaupt ein neues Atomkraftwerk bauen will, dann darf das bei einem Unfall keine Radioaktivität austreten lassen und der Abfall darf nicht länger als 50 Jahre strahlen. Das sind klare Vorgaben. Könnten Sie sich zum Beispiel auf so eine Lösung einigen mit Ihnen?
Also mir denken die Kriterien durchaus vernünftig und vertretbar. Ich hätte mir auch gewünscht, dass Kommission das nochmal vertieft hat, dann hat man nämlich sehr wahrscheinlich einen Konsens finden können. Für mich ist auch ganz klar, dass neue Technologien keinesfalls irgendwelche marginale Verbesserungen an der heutigen Reaktorgeneration kann heissen, sondern wenn überhaupt, dann ist das in 30 oder 40 Jahren, wenn doch wieder erwarten von den Wissenschaftlern, zum Beispiel Kernfusion ein Thema wäre, das könnte dann ein Thema sein.
Aber
so oder so
müssen wir die nicht schon jetzt,
so oder so wird man dann noch
die nicht schon jetzt haben.
Doch,
jetzt.
Das ist von mir aus klar und ich werde auch in dem Sinn im Bundesrat folgen. Mit dem Thema, das ja übrigens auch Frau Leuthard immer sagt, nämlich, dass ein Technologieverbot so zum Beispiel verstanden, dass jetzt unser nukleares Forschungsinstitut, das Weltraum hat, das Paul-Scherrer-Institut in Villingen nicht weitermachen könnte, das wäre falsch. Aber ich glaube, das denkt auch wirklich niemand. Nämlich auch, wenn wir die Landschaft umbauen wollen, weltweit hat es ja gegen 500 AKWs, dann brauchen wir hochkompetente Spezialisten und Wissenschaftler, die auch wissen, wie man so etwas nicht nur aufbaut, sondern vor allem, wie man es auch wieder abbaut.
Aber eben, um das gleich nochmal wasserfest quasi zu machen, also wenn Sie sagen, es dürfen nur neue Generationen gebaut werden, sind Sie heute, Jahr 2011, bereit zu sagen, was die neuen Voraussetzungen müssen sein, punkto Radioaktivität, punkto eben Abfall, wie lange der noch darf strahlen?
Ich glaube, es ist klar, dass man muss ein Konzept haben, das wäre zum Beispiel Kernfusion, was praktisch kein Abfall gibt, sicher nicht langstrahlende Abfall. Ich bin auch sehr beeindruckt, dass heute eben Plutonium eine Halbwertszeit hat von 24'000 Jahren. Ich glaube, das ist absolut unzumutbar auf die Länge, weil wir die Sicherheitsrisiken einfach nicht garantieren können. Also ganz klar, wenn überhaupt völlig neue Technologien, das ist das, was im Vordergrund steht.
Wäre ein klarer, sauberer Schnitt nicht auch ein Zeichen, ein wichtiges Signal für die Wirtschaft und die Forschung, dass man dann von jetzt an ganz klar auf alternative Energien wird setzen?
Das ist ganz klar. Darum habe ich auch jetzt in der Session Vorstöße Richtung zum Beispiel Geothermie, Vorstöße Richtung erneuerbare Energien. Das tut mir völlig klar. Darum sage ich nochmal, ein klarer Schnitt. Keine AKWs, sicher nicht von den heutigen Generationen. Die, die allenfalls nicht mehr sicher sind, vom Netz nehmen. Das ist ein klares Konzept und das tut mir deutlich genug und geht genau in die Richtung von der bundesrätlichen Verlautbarungen.
In der Wirtschaft fängt man auch an, Konsequenzen zu ziehen. Heute hat man in der Zeitung gelesen, dass der Konzern Siemens aus der Atomenergie aussteigt. Was sagen Sie da dazu?
Ich glaube, längerfristig, das sagt nicht nur Siemens, auch ABB, längerfristig sehen die, dass es andere Technologien muss geben, dass die nicht nachhaltig sind. Das tut mir ganz klar und vernünftig. Es hat einen Punkt, den zum Beispiel ABB auch immer wieder sagt, man muss als Gesellschaft ein Interesse haben, dass so lange Nuklearforschung betrieben wird, wie man eben AKWs in Betrieb hat und wie es weltweit in Betrieb sind, weil der Rückbau und der Abbau und die Beherrschung der Risiken von der Lagerung, die brauchen auch Spezialisten und darum braucht es Forschung, die weitergeht.
Felix Gutzwiller, schließen wir hier die Kernkraftdiskussion ab. Wir haben jetzt einen kleinen Zwischenteil mit kurzen Fragen und hoffentlich kurzen Antworten.
Das Parlament will anders als der Bundesrat neue Kampfjets und eine grössere Armee sein als Oberst. Wieso soll man gerade jetzt 5 Milliarden für das Militär investieren?
Also Sie werden sehen, dass wir im Ständerat das nochmal sehr intensiv diskutieren, weil das Konzept ist im Nationalrat vielleicht klar geworden, aber die Finanzierung ist bei weitem noch nicht klar. Ich glaube, das Konzept, dass man eine Armee will, die ihren Auftrag wirklich wahrnehmen kann, und das sind ungefähr 100'000 Mann, das ist eine mittlere Variante, das ist ein sinnvolles Konzept, dass solange wir die Sicherheit in diesem Land hochschreiben, dass wir auch einen Fliegerersatz haben, das ist auch absolut vertretbar. Wissen Sie, wir haben jetzt als einziges Land in Europa eine Bürostunde Luftüberwachung, nämlich von 9 bis 5 in der Schweiz. Zu oben nicht, am Wochenende nicht. Das Lenk klappt für das WEF in Davos und für so Barrierrichtung. Wenn wir ernst genommen werden, dann brauchen wir eine vernünftige Luftverteidigung. Wenn aber, zu welchem Preis, wie viel investieren, das muss noch sehr im Detail angeschaut werden.
Gut, das war jetzt eine lange, kurze Antwort. Versuchen wir es nochmal mit einem ganz anderen Thema. Sie machen auch Yoga, das kann man auf Ihrer Internetseite lesen. Ist das ein bisschen die esoterische Ader von Felix Gutzwiller?
Nein, überhaupt nicht. Das ist eine wunderbare Technik, um physisch fit zu bleiben, beweglich zu bleiben. Die Leute glaube, unterschätzen den physischen Wert und überschätzen den esoterischen Touch, vor allem die, die sie machen. Wer je richtig Yoga macht, weiss, dass er schwitzt dabei.
Was fahren Sie für ein Auto?
Ich habe von meinem Erbunkel, das war eine schöne Überraschung, vor 2 Jahren ein Hybrid vererbt bekommen, als er leider gestorben ist. Und seitdem fahre ich den Hybrid und mache die spannende Erfahrung, dass man auch das Fahrverhalten ändert, wenn man selber Energie produziert.
Sie haben bei gewissen Leuten das Image, dass sie ein genussfindlicher Gesundheitsapostel sind. Wie gehen Sie mit dem Image um?
Es ist ganz einfach. Jeder, der mich kennt, stellt das Gegenteil fest. Das dringt nicht überall durch. Aber ich glaube, jeder, der sieht, welche Ausstrahlung ich habe, was ich esse, was ich zur Ernährung sage, der realisiert, dass heute in einem modernen Lebensstilkonzept Lust und Genuss sehr gut zusammengeht mit Gesundheit.
Darf der Pizzeri will die Killensteuer für Firmen abschaffen? Sie auch?
Ich glaube, das ist etwas, das man durchaus diskutieren kann. Das muss man sagen. Es ist nicht ganz einsehbar, warum juristische Personen Kirchensteuer zahlen sollen. Heute in unserer säkularen Welt. Und darum denke ich, die Initiative der Jungfreisinnigen ist durchaus diskussionswürdig.
Nach dem jüngsten Vorfall bei der UBS stellt sich wieder die Frage, was soll man jetzt mit dem Investmentbanking machen? Soll man es verbieten, wie die SP heute das gefordert hat? Oder soll man es mindestens abtrennen vom übrigen Bankenteil? Ganz kurze Antwort dazu.
Ja. Beides ist keine gute Idee. Wir haben jetzt ja in der Röte Vorlage, Name Too Big to Fail, wo genau für den Fall vorsieht, dass man organisatorische Massnahmen hat, dass in keinem Fall das Investmentbanking kann den normalen Zahlungsverkehr oder das Private Banking in irgendeiner Form beeinträchtigen. Der Staat muss da über Too Big to Fail, was jetzt in der Röte ist, nicht eingreifen. Ich bin überzeugt, dass die Aktionäre Werte, weil die Werte unter Umständen eben verlangen, dass Investmentbank separat an die Börse gebracht wird.
Im letzten Teil des Interviews geht es um Ihre Funktion als Ständerat, Felix Gutzwiller. Sie sind 8 Jahre im Nationalrat gewesen, jetzt 4 Jahre im Ständerat. Was ist der Unterschied?
Das ist auf sehr vielen Ebenen und ich probiere es sehr kurz zu machen. Erstens einmal ist eine andere Diskussionskultur. Schon nur, weil man sehr viel weniger ist. Man hört einander zu. Im Ratsplenum hat es keine Computer, unseren eigenen Beschluss. Nicht, weil wir technologiefindlich sind, aber weil eine Interaktion stattfindet. In den Kommissionen ebenfalls sind es weniger Leute. Es ist sehr viel mehr ein Roundtable, wo man sehr interaktiv diskutiert. Darum können auch neue Lösungen entstehen. Der Rat selber ist sehr viel mehr sachorientiert. Es interessiert weniger eine ideologische oder parteipolitische Position, sondern eine Lösung. Man hat das gesehen in der AHV, man hat es in vielen Themen gesehen in der letzten Legislatur. Und natürlich spielen die Kantone und ihre Anliegen, der Standort, den man vertritt, wie etwa der Kanton Zürich, eine grosse Rolle.
Sachorientierter haben Sie im Ständerat mehr bewirken können als im Nationalrat?
Mir dunkt es. bei weniger Leuten kann man, wenn man Ideen hat, wenn man Vorschläge hat, kann man sie sofort einbringen, kann man sie gut einbringen. Die Kollegen und Kolleginnen sind sehr offen, weil sie sachorientiert sind. Keiner zückt das Parteibüchli primär. Das heisst, man hat mit guten Argumenten, guten Vorschlägen auch echte Chancen, sich durchzusetzen. Und das habe ich verschiedentlich feststellen.
Darum gelten Sie als einer der einflussreichsten Parlamentarier im Bundeshaus. Ihre Partei allerdings, die FDP, die verliert immer ein bisschen an Einfluss seit 20, 30 Jahren fast, torkelt sie von Niederlage zu Niederlage. Was läuft da falsch?
Unsere Partei ist sicher vor 20, 30 Jahren ja, sehr satt worden. Sie hat ja den Bundesstaat gegründet. Am Anfang hat es noch freisinnige Bundesräte zum Beispiel gegeben. Über lange Zeit haben wir das durchgehalten. Die FDP ist ja die längst weltweit die am längsten an der Macht beteiligte Partei. Ich glaube aber, so vor 20, 30 Jahren hat man teilweise die Grundfesten vom Liberalismus einfach vergessen. Man war eine sehr breit aufgestellte, fast beliebige Partei gewesen. Jeder hat alles können sagen und hat noch als liberal gelten. Und hätte man so feststellen, dass halt teilweise die Konkurrenz die eigene Rezept, wie mehr Freiheit, weniger Staat, ernster genommen hat als wir. Ich glaube aber, jetzt sind wir auf einem Weg, wo man refokussiert, wenn man das jetzt sagt, wo man wieder klarer weiß, was das liberale Original ist. Man hat das auch gesehen in den letzten Ratings von den Medien. Unsere Leute sind an der Spitze vom liberalen Original. Wir sind die, die bei den KMU-Ratings an der Spitze sind. Und das zeigt doch, dass wir auf dem Weg dorthin sind, wo man wieder begreift, und ich hoffe auch die Wählerschaft, was wirkliche Liberalität ist und wer sie vertritt.
Sie suchen also ein bisschen Gründe für das Debakel der Wahlen bei den letzten Jahren in der Vergangenheit. Ist aber auch nicht heute noch so, dass sie gewisse Rollen haben. Haben wir das Gefühl, die FDP ist ein bisschen von der Rolle. Zum Beispiel Ihr Bundesrat, Johann Schneider-Ammann, schlägt das 2 Milliarden Hilfspaket von der Wirtschaft vor und das wird dann aus ihren Reihen wieder bekämpft. Also auch FDP-intern hat man nach wie vor im Jahr 2011 das Gefühl, die einen sagen sich so, die anderen so. Und
nein,
was dann effektiv ist, das weiß man nicht.
Da muss ich jetzt widersprechen. Ich glaube, im Gegenteil, das ist ein Fehler von der Vergangenheit gewesen. Eine Partei heute oder eine Fraktion muss klar sagen, was ihr liberales Programm ist. Der Bundesrat hat eine andere Aufgabe. Er ist Exekutive, er ist in einem Kollegialprinzip. Er muss eine gesamtheitliche Beurteilung machen. Und gerade in so einem Fall muss eine liberale Partei sehr klar sagen, was dient einem starken Franken, was ist berechtigt an Programm oder was nicht. Sogar, wenn es gegen den eigenen Bundesrat geht.
Und wir sind sehr Wählerinnen und Wähler, ob zu Recht oder nicht, scheint es aber jetzt gleich so ein bisschen, der freisinnige Bundesrat, der macht jetzt wieder so ein Riesenpaket.
Ja, darum muss man eben sehr klar sein als Partei. Andere machen das besser. Wir sind immer noch sehr regierungsnöch in dem Sinn, dass wir eben das Gefühl haben, in jedem Fall müssen wir unsere Bundesrat unterstützen. Und ich bin klar der Meinung, wenn sie etwas im Gesamtinteresse oder als Kollegialgremium beschließen, wo nicht unbedingt der Gesichtspunkt der Partei ist oder nicht unbedingt mit der liberalen Wirtschaftspolitik übereinstimmt, dann muss man das auch deutlich sagen.
Noch ein anderer Punkt. Im Hinblick auf Wahlen versuchen eigentlich alle grösseren Parteien mit irgendwelchen Initiativen noch ein bisschen Werbung zu machen. Die SVP macht das momentan mit ihrer Anti-Einwanderungsinitiative. Die SP die hat einen ganzen Haufen Mindestlöhne, Cleantech, also neue Energieversorgung. Die Grünen wollen den Atomausstieg noch ein bisschen pushen. Und die FDP hat die Initiative Bürokratie stoppt. Da muss man sich gleich fragen, ist das im Moment, das Jahr 2011, wirklich das grösste Problem der Schweiz?
Gut. Sie stammt ja ein bisschen weiter zurück. Aber das ist nicht der Punkt. Ich glaube, der Punkt ist, ich habe ehrlich gesagt am Anfang auch gedacht, ich gebe Ihnen das gerne zu, das ist vielleicht ein bisschen trocken, ist vielleicht ein bisschen intellektuell. Aber jetzt, was wir auf der Straße sehen, ist, dass das eben doch sehr viele Leute drückt. Und wenn man sieht, gerade jetzt im harten Franken, bei den grossen Problemen der Exportindustrie, was es ausmacht, der Drittel der Kostenstrukturen, die heute staatlich reguliert ist, alle die Gebühren, alle die Abgaben, alle die steuerlichen Vorgaben, allein die Veränderung vom Mehrwertsteuersatz, was wir schon lange fordern, in einen einfachen Einheitssatz, wird ungefähr 300 Millionen an Bürokratie einsparen, hat einen ausgerechnet. Also das sind ganz entscheidende Themen. Und ich stelle jetzt auf der Strasse fest, dass es gerade bei KMU und bei anderen Arbeitnehmern und Arbeitgebern zunehmend auch ein emotionales Thema ist, dass sie das Gefühl haben, sie sind sehr unter Druck und der Staat trägt nichts dazu bei, zum Beispiel über Gebühren und Abgaben ein bisschen abzubauen.
Wobei mich tun, ich stelle auf der Strasse fest, die Leute reden über Ausländerpolitik, in welcher Form auch immer. Sie reden über den harten Franken oder eben über Atomkraft. Aber ich habe jetzt selten einen getroffen, der gesagt hat, ja, ich muss viele Formulare ausfüllen.
Ja gut, aber das Echo ist gut für die Bürokratisierungsthematik, das muss ich sagen. Und wir werden dann sehen, wenn es ins Parlament kommt. Und das heisst ja nicht, dass wir zu den anderen Themen still sind. Wir sind bezüglich zum Beispiel Personenfreizügigkeit, sind wir wohl die klarste Partei in jeder Beziehung. Wir wollen eine Aussenöffnung von der Schweiz. Wir die schliesslich auch die Nebenwirkungen nicht tabuisieren. Aber da sind wir sehr klar. In der Energiefrage sind wir klar. Jeder Mann kann sicher sein, dass wir auch zu den anderen Themen etwas zu sagen haben. Die Bürokratie dürfen wir wirklich nicht unterschätzen, was sie in einem Land wie der Schweiz bedeutet.
Felix Gutzwiller, Ende Oktober wird gewählt. Schaffen Sie es im ersten Wahlgang?
Also ich denke eigentlich, alle acht, wir sind ja glaube ich acht jetzt, werden in den zweiten Wahlgang müssen gehen, weil es absolute Mehr ist, sehr schwierig zu erreichen unter diesen Vorgaben. Aber das ist Demokratie und dann ziehen wir das halt weiter bis Ende November.
Und am ersten oder zweiten Wahlgang, mit wem wollen Sie am liebsten zusammen auf Bern gehen?
Das ist wirklich der Wählerschaft überlassen. Ich fasse mein Mandat auf und ich hoffe, dass es erneuert wird. Ein Mandat im Interesse vom Kanton und von der ganzen Bevölkerung. Und darum ist es auch absolut klar, dass zu respektieren ist, was die ganze Bevölkerung als Ticket zusammenstellt.
Wann schreiben Sie als Zweites auf die Linie?
Das ist ein Thema, wo ich keine Antwort gebe, weil das ist Wahlfreiheit und Wahlgeheimnis. Und ich habe auch bei anderen Wahlen Personenwahlen nie bekannt gegeben. Das ist mein Wahlgeheimnis.
Felix Gutzwiller, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke.
Der freisinnige Zürcher Ständeratskandidat Felix Gutzwiller im Wahlinterview direkt aus dem Bundeshausstudio von Radio DRS zu Bern. Die Fragen gestellt haben ihm Margit Meier und Hans-Peter Kühnzi. Morgen ist dann die grünliberale Ständerätin Verena Diener unser Interviewgast. Und all die Gespräche und mehr Informationen zu den National- und Ständeratswahlen in den Kantonen Zürich und Schaffhausen gibt es auch im Internet auf regionaljournal.ch. Zeit, es ist 3 Minuten vor 6. Wir kommen zum Wetter. Wie lange es noch weiter regnet in der Region, sagt Christine Jutz in der Prognose von SF Meteo.
Am Abend gibt es noch die letzten Platzregen. In der Nacht ist es dann aber meistens trocken und die Wolken lockern auch zum Teil auf. Richtung Oberland bleibt es noch etwas länger nass und ist auch häufiger bewölkt. Die Nacht ist kalt, mit Temperaturen zwischen 6 und 9 Grad. Am Dienstag lockern sich dann die restlichen Wolken und Hochnebelfelder auf und im Laufe des Tages wird es immer wie sonniger. Temperaturen morgen am Nachmittag um die 18 Grad, Zwald gibt 16 Grad und auf dem Hörnli sind es 12 Grad. Mit den zügigen Bäusen, die morgen blasen, fühlt sich das Ganze aber eher ein bisschen kühler an. Am Mittwoch lockern sich dann Nebelfelder im Mittelland rasch auf und es wird überall sonnig bei Temperaturen um die 22 Grad.
Am 6. gibt es auf DRS1 Echo der Zeit, da nochmal die wichtigsten Meldungen aus der Region. In 5 Schaffhauser Schulhäusern ist heute Nachmittag Alarm wegen einem möglichen Amokläufer ausgelöst worden. So zum Beispiel in der Kantonsschule, im Bachschulhaus und in der Gewerbschule. Laut der Schaffhauser Polizei haben Passanten etwa um 2 am Nachmittag einen Mann gesehen, der in der Nähe von diesen Schulhäusern auf der Strasse mit einer Pistole hantiert hat. Er ist eine Stunde später etwa von einem grossen Polizeiaufgebot festgenommen worden, hat einen Pfefferspray, eine Schreckschusspistole und einen Schlagstock dabei gehabt. Der Mann wird zurzeit verhört. Im Prozess um Kindsmisshandlung in Zwila klaffen die Strafanträge weit auseinander. Der Staatsanwalt fordert für die Anklagte, die ein knapp 5-jähriges Mädchen zu Tod geschüttet hat, 16 Jahre Haft, es sei vorsätzliche Tötung gewesen. Die Verteidigung der heute 27-jährigen Frau verlangt dagegen nur eine bedingte Strafe von 2 Jahren wegen fahrlässiger Tötung. Das Urteil wird das Bezirksgericht Pfäffiken morgen bekannt geben. Die Zürcher Staatsanwaltschaft befragt zurzeit 46 junge Männer und Frauen, die die Polizei nach der Wochenendkrawall in der Stadt Zürich festgenommen hat. Vorgeworfen wird ein Landfriedensbruch, Gewalt und Sachbeschädigung. Die meisten der Verdächtigen werden im sogenannten Schnellrichterverfahren beurteilt und auch gestraft. Das Zürcher Kantonsparlament hat den ersten Teil des neuen Strassengesetzes beraten. Neu hat der Kantonsrat heute ökologische Grundsätze ins Strassengesetz aufgenommen. Und wurscht geht es aber erst am nächsten Montag. Dann zeigt sich, wie fest Städte Zürich und Winterthur ihrer heutigen Planungshoheit eingeschränkt werden. Je nach Ausgang ist es möglich, dass das Gesetz am Schluss abgelehnt wird oder das Referendum ergriffen wird. Regionaljournal Zürich Schaffhausen am Montag, Redaktion und Moderation Oliver Futter.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.